Die eigenen Stärken durchsetzen und die Hauptstärken des Gegners eliminieren, die mir wehtun könnten.
Das ist doch mal ein super Statement von Stefan Kermaß, dem Doppel-Olympiasieger und Bundestrainer im Hockey, der diese Metapher im Sport verwendet. Und ich glaube, auch im Business lässt sich davon einiges nutzen. Das und vieles andere mehr wird im weiteren Interview mit Stefan besprochen. Es geht um die Motivation für einen selbst und auch für Teams und Organisationen. Es geht um die Frage, wie man seine eigene Superpower findet und ob die Frage nach dem Warum oder die Frage nach dem Was oder irgendeine andere Frage dabei hilfreich sein kann. Es geht um die Frage, warum Bildkarten in einer Auftragsklärung hilfreich sein können und warum die Beziehung mehr ist als der Strich zwischen zwei Menschen. Um das und noch mehr geht es im Teil 2 meines Interviews mit Stefan. Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Deswegen ist ja die Auftragsklärung so wichtig. Ich weiß, dass nicht jeder Kunde, der mag das, ja, wieder die Fragen und ich habe die Stunde nicht. Doch, wir nehmen uns bitte die Stunde, weil die Stunde der Auftragsklärung ist für Sie am Ende von Vorteil. Weil ich möchte erspüren, worum geht es Ihnen wirklich? Was ist Ihr Bedürfnis? Welche Idee liegt da, dass Sie mich angefragt haben? Welche Erwartungen haben Sie an mich? Was sind Do's, was sind Don'ts, was sind Go's, was sind No-Go's? Das möchte ich erfahren. Damit steigt Ihre Chance, dass Sie ein gutes Feedback für mein Engagement bekommen. Und das erwarte ich Ihnen. Das kostet Sie nichts, ja, aber es bringt Ihnen was, wenn wir diese Stunde heute nehmen, weil dann kann ich mich besser einspüren, schönes Wort von dir, dann kann ich mich besser einspüren, vorspüren auf das, was kommt.
Ja, genau. Also ich mache das übrigens auch, eine Auftragsklärung ist ja schon wichtig, um ein Angebot machen zu können, finde ich. Ich mache das dann auch am Anfang von meinen Coachings eigentlich immer mit Bildkarten, nochmal, eine zweite Auftragsklärung für das Meeting, also immer eine Bildkarte, wie ist es jetzt und wie soll es sein, wenn es sozusagen das Meeting rum ist. Und dann versuche ich auch mit diesen beiden Bildmetaphern, also der Coach muss mir dann erklären, warum er das Bild gewählt hat, wo er jetzt steht oder wo er sein möchte, wenn das erfolgreich abgelaufen ist. Und dann kriege ich nochmal ein Feintuning sozusagen. Ja, in der Wirtschaft ist es ab und zu mal noch etwas irritierend mit diesen Bildkarten. Also das ist im Systemischen ja gang und gäbe, aber bei einigen Business-Kollegen kommt es schon ein bisschen schwierig an. Aber ich mache es eigentlich immer und habe nur gute Erfahrungen damit gemacht, muss ich sagen. Ja, aber vielleicht noch ein zweiter Punkt. Stefan, mir hängen immer noch irgendwie beim ersten, sind ein bisschen abgeschweift, aber es war spannend und es bleibt spannend. Die Motivation für dich und für andere. Und jetzt gerade so nach so einem Tiefschlag, wie wenn du jetzt sozusagen diesen Trainerjob nicht mehr weitermachen darfst, für den du bestimmt mega gebrannt hast. Wie motivierst du dich oder was kannst du vielleicht den Hörerinnen und Hörern so als Idee mitgeben, sich zu motivieren? Gibt es da Tricks und Hinweise?
Ja, das ist ja die große Frage und die Bücher der Persönlichkeitsentwicklung, die gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, wenn es immer so einfach wäre. Ja, ich nehme schon wahr, dass sich viele nicht die Zeit nehmen, du hast gesagt, in sich reinhören, mal zu erspüren, sich wirklich mal die Gedanken machen, hey, warum bin ich eigentlich auf der Welt? Wo liegt eigentlich meine Superkraft? Was ist meine eigentliche Superpower? Ja, und die, damit meine ich jetzt nicht Excel-Listen schreiben oder ich habe ein schönes Tee, wenn ich Buchstaben aufschreibe, sondern wo merke ich, dass ich andere Leute glücklich mache, dass ich auf andere Leute eine Wirkung habe, dass ich bei anderen Leuten Mehrwert stifte, ja? Durch welche Fähigkeiten, durch welche Werte, durch welche Passion, was treibt mich an und was mache ich gerne? Das machen immer, nehme ich wahr, dass, wenn man das mit Leuten mal macht, gibt es da tolle Aha-Effekte, da gibt es ja auch zig Diagnostik-Tools für, aber kennen wir uns eigentlich gut genug, um auch den Mut zu haben? Nein. Quit hier, das ist nicht mehr mein Ding, weil eigentlich stehe ich im Leben auf was ganz anderes. Und wenn man mal dann einmal, wie ich das ein bisschen auf den Gong bekommen hat und hier, stopp mein Lieber, mal Feierabend, hast ein halbes Jahr Zeit zum Nachdenken, was du jetzt machen möchtest. Natürlich waren das die Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Worin bin ich eigentlich gut? Was waren meine Magic Moments im Leben? Aus der Meta-Ebene nicht, ja, das eine Spiel habe ich da gewonnen, sondern was war mein Beitrag dazu? Wo liegen denn meine Fähigkeiten, meine Fertigkeiten, dass ich anderen Leuten etwas mitgeben kann? Und dann sind wir, glaube ich, voll drin bei Daniel Pink, bei Drive und bei Self-Motivation. Ja, was kommt von mir von innen nach außen? Wofür stehe ich morgens auf? Ja, oder hier, ich habe es auch gelesen, ich fand es jetzt nicht so, aber was sind meine Big Five for Life? Also was sind meine fünf Ziele, meine fünf großen Antreiber, die großen Themen, an die ich glaube? Aber um diesen Fragenkreis herum dreht sich, glaube ich, das ganze Spiel.
Das heißt also, man muss diese Selbstreflexion für sich mal machen. Ich glaube, viele in der Coaching-Szene, in Anführungsstrichen, die machen das durchaus. Aber ja. Leute, die normale Wirtschaft so tätig sind, die werkeln einen Tag aus und haben sich die Frage nie gestellt, nach ihrer Superkraft, wie du so schön gesagt hast. Muss man tun, um dadurch besser motiviert zu sein? Dass ich dann Dinge suche, die mit meiner Superkraft in Resonanz sind. So, oder?
Was habe ich davon, wenn ich halt Tätigkeiten mache, aber die weder meinem Talent noch meinem Interesse noch meiner Superpower entsprechen? Und natürlich gibt es auch die Floskel, ja, mach dein Hobby zum Beruf, ne, und das, was du am liebsten machst, oder wenn keiner mehr Geld bräuchte auf der Welt, was würdest du dann machen, Heiko? Ja, wenn jeder jeden Monat 5.000 Euro bekommt, was würdest du dann machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ja, dann würde ich halt in den Urwald gehen und Bäume pflanzen. So, okay, muss man sich überlegen, was steckt eigentlich dahinter, welches Bedürfnis steckt dahinter, dass ich das gerne machen würde. Aber das sind, glaube ich, kluge Leitfragen, um mal ranzukommen an die Frage, hey, ja, ich mag das schon, auch wenn es pathetisch klingt, wofür bin ich auf der Welt? Also gibt es irgendeine Idee, warum ich hier reingeboren wurde? Ja, so, und die können ganz unterschiedlich sein, die Antworten zum Glück, aber ich glaube, es gibt diese Antworten. Und ich bin auf der Welt, um andere stärker und besser zu machen. Das ist für mich völlig klar. Seitdem ich da 13 bin, macht es mir Freude, anderen Leuten behilflich dabei zu sein, in Leistung zu kommen, in Wirkung zu kommen, andere auf dem Weg zu ihrem Erfolg zu begleiten und zu unterstützen. Das ist ganz klar mein Antrieb, den spüre ich. Und ob ich den jetzt im Büro mache, als Referent für, ob ich ihn als Geschäftsführer mache, um andere Leute zum Geldverdienen mitzubewegen, ob ich das in der Sportwelt mache, ob ich das in der Begleitungs-, Coachings-, Beratungswelt mache, das ist für mich die gleiche Aufgabe. Ich möchte für andere einen guten Job machen, damit die sagen, hey Stefan, deine Unterstützung war wichtig. Dadurch bin ich, mein Adressat, meine Kundin, mein Kunde, wieder einen Schritt weiter auf meine Geschichte gekommen. Das ist mein Antrieb. Und diese Fragen, die kann sich jeder stellen. Wie dann die Tätigkeit aussieht, die dahinter steckt, ist nochmal eine andere Frage. Aber diese Kernfragen, die sollten wir für uns im Petto haben und im Leben irgendwann mal beantworten.
Ja, das ist sehr cool. Also das gefällt mir und ich glaube, das kann man auch ganz konkret mitnehmen. Das heißt also, sich, wenn man es noch nicht gemacht hat, mal mit seinem eigenen Warum zu beschäftigen, das kann ein Schritt sein. Ich persönlich finde schon auch die Frage nach dem Warum immer etwas problematisch, weil einige Leute können ein bisschen lost werden da drin. Also sie können sich schlicht und ergreifend verlieren und kommen dann gar nicht mehr raus. Ich habe für mich immer eine etwas praktischere Frage. Ich sage, versetz dich doch mal in eine Situation, die du wirklich gerne machst und gerne machen möchtest. Also stell dir einfach eine Situation vor, wo du sagst, du machst jetzt genau das, was du machen möchtest und schreib das auf. Also ich starte dann mit der Frage nach dem Was, wie es so schön heißt, was tust du? Und fange dann und arbeite dann mit dieser Antwort sozusagen. Also ich versuche nicht so in die Psyche reinzugehen, sondern eher das, was sozusagen einer im Tun macht. Funktioniert aber ähnlich, kommt aufs gleiche Ergebnis. Die Leute schildern dann, was sie gerne machen wollen, ohne die Frage zu beantworten, warum eigentlich.
In welcher Situation in deinem Leben oder bisher kamst du in Kraft, in Wirkung? Also ne, was sind Situationen, wo du merkst, hey, hier bin ich richtig? Diese Warum-Frage, Simon Sinek, die ich verwende die auch nie, weil die ist ausgelutscht ohne Ende. Aber diese Grundfrage, warum bin ich auf der Welt, die finde ich gar nicht so verkehrt, weil dahinter steckt ja die Antwort, ich bin hier, weil ich in diesen Situationen womöglich das und das gut mache.
Ja, also ich will es auch gar nicht verdammen. Ich glaube, es gibt den einen oder den anderen Weg, zum Ergebnis zu kommen. Ich glaube nur, die entscheidende Message ist, man muss sozusagen die Dinge finden, mit denen man in Resonanz geht, wo die persönliche Kraft und dann ist, um dann das zu tun, was genau da in der Richtung liegt. Und dann ist man motiviert, dann lässt sich es gar nicht verhindern.
Das sollten wir alle mal auch im Business-Kontext lernen, gerade bei Organisationen, wo immer geglaubt wird, oh Gott, was kann ich tun, damit meine Mitarbeiter motivierter sind? Ja, welche Rübe muss ich ihnen anbieten? Welchen Boni muss ich ihnen zahlen? Welche Benefits muss ich ihnen ausloben? Ja, schöne Fragen, aber ich glaube, das hat am Ende, wie auch wieder im Mannschaftssport, die Jungs und Mädels kommen hoffentlich selbstständig und freiwillig zum Training, weil sie etwas dadurch erreichen wollen, weil sie mit anderen Menschen gemeinsam Probleme, Projekte, Aufgaben lösen sollen, weil sie etwas gewinnen wollen. Unsere Aufgabe als Führungskraft oder als beratender Coach, Begleiter ist nicht, andere zu motivieren. Ich sage immer, ich mache nicht den Regentanz da für euch, das mache ich nicht, aber ich probiere einen Rahmen zu schaffen, ich probiere Hürden aus dem Weg zu räumen, ich probiere ein Leistungsumfeld zu schaffen, wo du, lieber Mitarbeiter, in Wirkung kommen kannst. Das ist meine Aufgabe. Und genauso auch in der Beratung, in der Organisationsbegleitung, hey, habt ihr eine Struktur, habt ihr eine Zusammenarbeit, wo Leistung überhaupt entstehen kann? Denn das demotiviert Leute, wenn sie entlang ihrer Talente, ihrer Aufgaben nicht in Wirkung kommen können. In deren Kopf komme ich nicht rein, aber ich kann zumindest mal erkennen, worin ist der gut, was treibt die an, ja, worauf haben die auch richtig Bock und schaffe ich es dann, ein Umfeld zu schaffen, dass sie dann auch ja, in Wirkung kommen können.
Ja, das finde ich einen sehr wichtigen Hinweis, den ich absolut teile übrigens, wobei er sich witzigerweise noch nicht so sehr rumgesprochen hat, nämlich das Umfeld zu schaffen, was motivieren kann oder noch vielleicht anders etwas defensiver formuliert, die Demotivatoren wegzuräumen. Das ist eigentlich so die Aufgabe der Führungskraft, weil eigentlich fangen die Leute ja in meiner Organisation an, weil sie motiviert sind. Sonst hätten sie ja gar nie sich beworben und hätten gar nicht angefragt, ob sie mitmachen dürfen. Also die Motivation ist eigentlich da. Ich muss nur dafür sorgen, dass sie nicht verloren geht.
Schönes Bild, genau richtig. Keine Widerworte und keine Ergänzung. Genau richtig, ja.
Und das ist im Sport genauso, oder? Diese Kabinenansprache, ja, also diese mystische. Ab und zu mal sieht man mal einen Videoclip davon. Ich habe jetzt, ja, von Moreno habe ich einen gesehen. Da gab es mal so eine schöne Serie. Das fand ich ganz interessant. Also wie verschiedene Leute in der Kabine sozusagen agieren. Wie hast du das erlebt? Was warst du für ein Typ? Hast du einen richtigen Arsch getreten? Oder hast du eine Möhre hingehalten? Oder hast du was ganz anderes gemacht?
Es kommt wieder total darauf an. Es kommt darauf an, welche Mannschaft steht da vor mir, wie ist die Situation, ist das ein Trainingsspiel, ist das ein wichtiges Spiel, ist das ein Do-or-Die-Spiel, ist das ein Spiel, wo man nichts zu verlieren hat. Ja, und auch, was braucht die Mannschaft gerade? Ist die energetisch wach? Ist die da? Braucht die vielleicht ein bisschen mehr Emotionen von mir? Ist die energetisch total da? Dann braucht die nochmal kurz zusammengefasst von mir, was sind heute die 2, 3 wichtigen Erfolgsfaktoren, die wir uns heute auf den Plan schreiben, wie knacken wir diesen Gegner heute? Storytelling natürlich immer spannend, nochmal eine kleine Metapher mit einbauen, eine kleine Geschichte über den Tellerrand, hey, ne, unsere Reise heute, genau wie die damals und wisst ihr noch und guckt euch mal die an, die machen das so, also da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Die Frage soll immer geklärt sein, warum entscheide ich mich für diese Variante? Was ist meine Hoffnung, dass ich durch diese Vorbereitung, durch diese Preparation, durch diese Idee der Ansprache womöglich das und das erreiche. Und die einen finden Emotionen besser, die anderen wollen nochmal Sachwerte hören oder Sachinformationen hören. Die dritten sind sowieso im Tunnel, die vierten brauchen dich gar nicht. Da machen wir uns ja auch nichts vor. Du reichst ja mit so einer Ansprache auch nicht. 25 Krieger, die alle voll sagen, Stefan, du bist der Beste. Ja, die einen nervt das, die einen spielen seit 20 Jahren, die können es nicht mehr hören. Der junge 17-Jährige ist mega aufgeregt und findet das super, wenn du ihn da schön nochmal anschreist. Also am Ende der Geschichte, glaube ich, eine gute Mischung aus Emotion und Ratio. Und je nachdem wird der Regler dahin verschoben, was die Situation, die Mannschaft gerade von dir mehr erwartet und braucht.
Ah, sehr cool. Okay, verstehe ich. Aber verstehe ich. Das heißt, das, was du gerade beschreibst, fand ich jetzt interessant aus der Perspektive der Spieler. Der eine Spieler will eine sachliche Ansage, was kann ich besser machen? Und der andere will in den Arsch getreten bekommen, wenn es darauf ankommt. Und der dritte will gelobt werden, sodass du das gar nicht in so einer Ansprache alles auf einmal machen kannst, sondern von jedem etwas, um jeden ein bisschen zu erreichen.
Nein, ich kann es nicht allen recht machen, aber allein durch diese Sichtweise, durch diese Haltung, hey, ich bin ja nicht der Clown für euch, sondern ich bin für euch da. Ja, und genau wie Coaching kein Selbstzweck ist, ist auch Teamführung kein Selbstzweck, sondern es geht darum, anderen Menschen etwas zu geben, wovon sie etwas haben. Und in diesen ominösen Kabinenansprachen geht es nur um den größten gemeinsamen Nenner. Und im Optimalfall spreche ich verschiedene Ebenen an. Spreche ich mal eine individuelle Ebene an, spreche ich die Teamebene an, spreche ich die Ratio an, und spreche aber auch die Bilder, die Emotionen im Kopf an oder im Herzen an, ja, damit ich einfach die breite Masse womöglich auch bekomme. Aber wir wissen ja, bei 25 Leuten ticken 25 unterschiedlich. Harmonie ist die Ausnahme, Unterschiedlichkeit ist die Regel. Das bereite ich vor in meinen Phasen unter der Woche, wenn ich zu den Menschen eine Beziehung aufbaue. Aber in diesen Situationen dann geht es nur um kurzes Uploading, kurze Sachinformationen, kurze Emotionen. Alles klar, haben wir den gleichen Rahmen, sprechen wir die gleiche Sprache heute. Okay, Feuer frei, dann geht raus und holt euch den Gegner.
Da hast du ein spannendes Stichwort gerade gegeben. Also das heißt, die Kabinenansprache ist eher mystisch, legen wir die mal zur Seite. Du hast gerade von der Beziehung zu den Menschen gesprochen und ich habe unter anderem auch dieses Video da gesehen von dem José Mourinho bei Tottenham Hotspur, war es glaube ich gewesen, wie er zu jedem Spieler eine Beziehung aufgebaut hat, wie er sich Zeit genommen hat für deren individuellen Probleme. Ich war sehr beeindruckt davon. Ja. Ich habe ihn als Trainer, wo ich ihn nur am Rand gesehen habe, dachte, was ist das denn für einer? Nach dieser Reportage hatte ich ein vollkommen anderes Bild von ihm, weil er sehr individuell Beziehungen aufgebaut hat. Und jetzt aufs Business transportiert, heißt es ja auch, es macht Sinn, mit jedem einzelnen Mitarbeitenden eine gute Beziehung aufzubauen, auch eine emotionale Beziehung aufzubauen. Würdest du das auch so sehen oder würdest du lieber distanziert bleiben oder wie ist da der richtige Dreh?
Ja, nur weil ich mit Menschen eine Beziehung aufbaue, heißt das ja nicht, dass ich zu meiner Hochzeit einladen muss und mit ihnen nach der Arbeit in die Therme gehe. Also das ist ja nicht die Gleichung. Ja? Eine Beziehung aufzubauen, um mal ein Grundverständnis dafür zu haben, wie tickt dieser Mensch hier eigentlich vor mir? Wie ticken wir eigentlich als Gruppe insgesamt? Und herrscht auch zwischen den Mitarbeitenden ein Grundverständnis über deren Hauptwerte, über deren Leidenschaften, über deren Hobbys immer? Das ist für mich unumgänglich. Ich kann aber gar nicht verstehen, dass das immer noch so überraschend ist. Und Mourinho wird ja da völlig unterschätzt, weil er nach außen natürlich als ein sehr, ja, vermeintlich arroganter oder sehr starrer oder sehr starrsinniger Mensch wahrgenommen wird. Aber du kannst mit allen Leuten und Interviews lesen, der hat halt eine Top-Beziehung zu seinen Mannschaften und der verteidigt seine Spieler ja auch nach außen bis aufs Äußerste. Auf seine Mannschaft lässt er halt nichts kommen. Ja, der legt sich mit allen möglichen Leuten an, aber der verteidigt die Beziehung zu seinen Spielern. Der schafft ein Wir, der schafft einen Raum des Wir, einen Teamraum und da lässt er auch niemanden rankommen. Und das ist, glaube ich, eine große Kunst, auch als Führungskraft, dass man es natürlich schafft, eine Beziehung aufzubauen. Der eine braucht dich ja auch ein bisschen mehr. Ja, der eine braucht mehr Schulterklopfer, der braucht mehr Augenkontakt, der braucht mehr, hey, der ist mir für mich da. Und der andere, dem reicht das völlig, wenn du dem mal alle 4 Wochen Hallo sagst, ich übertreibe ein bisschen, ja, und merkst, hey Coach, hey Chef, bist du noch da? Ja, ich bin da, brauchst du mich? Nein, brauche ich nicht, ich melde mich schon. Okay, wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Also bitte nicht alles über einen Haufen werfen, bitte nicht alles in den gleichen Eimer reinpacken, sondern gucken, wer braucht mich in welcher Rolle. Für den einen bin ich mehr funktionaler Coach, für den anderen bin ich mehr emotionaler Coach, für den dritten bin ich mehr korrektiv, weil der braucht mal Arschtritte und für den vierten, der braucht mich gar nicht. Darum geht es. Wer braucht was von mir und was will ich den Leuten auch bieten?
Ja, also das kann ich auch nur bestätigen, hat aber eine Krux. Habe ich persönlich keinen Stress damit gehabt, habe ich aber mal als Feedback bekommen, weil ich glaube, und das ist auch wieder eine Frage, Stefan, eine Überlegung von mir, wenn ich eine Beziehung aufbauen möchte, mehr oder weniger intensiv, je nach Gegenüber des Mitarbeitenden, was er braucht, muss ich auch ein bisschen was von mir geben, mehr oder weniger viel. Also sprich, ich muss als Führungskraft auch bereit sein, mal über meine, in Anführungsstrichen, Gefühle zu sprechen. Ich muss auch von mir ein bisschen was rauslassen. Also ich kann nicht erwarten, dass meine Menschen zu mir ein Vertrauen aufbauen, in Anführungsstrichen, der Pfeil nur in die eine Richtung geht. Ich muss auch von mir was geben und muss mich im wahrsten Sinne des Wortes öffnen. Und da tun sich auch einige schwer damit, die wollen das nicht. Aber das ist schwierig als Führungskraft, finde ich, oder?
Das ist es auch. Und es geht doch nicht darum, sich da emotional nackig zu machen. Und wie gesagt, gemeinsame Wellness ist nicht die Aufgabe. Aber ich finde, es ist die Aufgabe, einen Rahmen zu schaffen, Spielregeln zu schaffen, wo halt völlig klar ist, hey, wie wollen wir hier zusammenarbeiten? Und natürlich eine gewisse persönliche Ebene auch aufzubauen. Ich bin der Erste, der sagt, Arbeit ist nicht Familie. Ja, diese Floskeln, ja, bei uns, it's like a family und wir arbeiten ja alle wie eine Familie. Das ist eine völlig andere Idee, ein völlig anderes System. Arbeit ist Arbeit. Arbeit heißt Zusammenarbeit, Rollen, Verantwortungen, Wertschöpfung und irgendjemanden draußen in der Außenwelt zu befriedigen und Geld zu verdienen. Und trotzdem gibt es ja Menschen, die halt andere erreichen, weil sie sehr stark auf dieser emotionalen Ebene sind. Und es gibt genauso erfolgreiche Führungskräfte, die sind wahnsinnig gut, weil sie halt sehr strukturiert, sehr sachlich, sehr analytisch, ja, ihren Kram machen. Da geht es nicht um besser oder schlechter. Da geht es wieder darum, erkenne dich selbst, auf welcher Ebene bekomme ich Leute, ja, bin ich bei mir selber, bin ich in meiner Form auch irgendwie authentisch, ja, und keiner muss sich verstellen. Ich finde Jürgen Klopp auch super und sympathisch und cool, aber ich wäre halt kein guter Jürgen Klopp, kann ich nicht, muss ja auch gar nicht sein, weil ich hoffentlich andere Stärken habe und Hans Müller hat wiederum andere Stärken als der Jürgen aus Liverpool und darum geht es. Was sind meine Stärken, was ist meine Art, Beziehungen aufzubauen mit Mitarbeitenden, in welcher Form auch immer, ja, da gibt es kein richtig oder falsch, Hauptsache, ich habe eine Idee und zeige den Menschen, dass ich sie sehe, dass ich sie wertschätze, daran glaube ich schon, dass ich sie unterstützen und besser machen möchte. Darum geht es schon, ja, if you want to shine like a coach, you have to improve all the guys around you, du musst andere befähigen, ihren Job gut zu machen, daran kommen wir nicht vorbei. Ob das ein bisschen mehr der Armumleger, der Menschenfänger Klopp oder Nagelsmann sind, oder ob es mehr der analytische, hey, ich habe eine geile Idee, wir machen das so und so ist, da steht nirgendwo geschrieben, was besser ist.
Ja, also mir ging es eher um die Beziehung an sich. Also ich muss sozusagen eine menschliche Beziehung aufbauen. Das wäre meine Hypothese. Als Führungskraft zum Mitarbeitenden, als Coach zu meinem Team, ich muss eine menschliche Beziehung aufbauen und dazu muss ich ein bisschen was von mir gucken lassen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, ich muss mit den Leuten nicht in die Sauna gehen. Aber ich muss ein bisschen was von mir auch gucken lassen. Im Business-Kontext, auch auf Business-Themen bezogen, wenn ich sehr reserviert bin, werden die anderen halt auch reserviert sein. So absolut. Ist meine Vermutung.
Absolut.
Ja, ich teile da deine Meinung. Wenn du sozusagen eine Beziehung zu den Menschen aufbaust, zuhörst, was die eigentlich wollen, versuchst, Hemmnisse abzubauen, dann entwickelt sich das Team von alleine. Da brauchst du gar nicht mehr viel zu machen. Ich habe das immer wieder schön beobachten können, dass das auch wirklich funktioniert, als wo ich selber Führungskraft war. Ich hatte eine nette Episode. Es ist eher eine Erfahrung. Ich war als Projektleiter sehr involviert. Also ich hatte ein Team im Backend, also so ein Buchhaltungsteam. Unser Sekretariatsteam hat zu mir gehört, Marketing hat zu mir gehört und die IT hat zu mir gehört, also ein paar so Querschnittsthemen. Aber ich war fast immer beim Kunde und hatte für diese Backoffice-Teams nicht genug Zeit. Ich bilde mir ein, ich habe die Leute gesehen, aber ich habe es ja machen lassen, weil ich gar keine Zeit hatte, mich um deren Motivation in Anführungsstrichen zu kümmern. Die waren aber motiviert. Also fast zwangsläufig habe ich dann gemerkt, die Leute sind motiviert. Ich muss die gar nicht motivieren. Ich muss nur dafür sorgen, dass sie nicht demotiviert werden, aus welchem Grund auch immer.
Ja. Hürden aus dem Weg räumen, umgefallene Bäume wegräumen, Fallen wegbauen. Genau, einfach gucken, habe ich das, klingt immer leicht, das weiß ich, aber wir sind halt Umfeldmanager. Ne? Wir sind in gewisser Weise Umfeldmanager. Schaffen wir es, ein Umfeld zu kreieren, in dem sich Leistung und Zusammenarbeit austoben und auch entwickeln können? Das ist eine Kernfrage, die ich jeden Tag kontrollieren kann.
Ganz genau. Also ein Gedanke vielleicht noch, wir sind das vorhin relativ zügig dann durchgegangen, aber klar, wir müssen auch ein bisschen nach der Zeit gucken, aber das Thema der Motivation für einen selber, wenn jetzt einer seine Sache gefunden hat und dann den Job erledigt, der dazu passt, also nur ein Hinweis aus eigener Erfahrung muss ich sagen, das kann sich auch verändern. Also es gibt vielleicht gewisse Dinge, die bleiben in gewisser Weise stabil, aber so wie du jetzt erst im Hockey das gemacht hast und jetzt machst du das als Performance Coach für Businessmenschen, also sprich, du hast jetzt sozusagen immer noch das gleiche Kernthema, aber du hast sozusagen Branche, Tätigkeit, Businessfeld vollkommen gewechselt. Das geht natürlich auch. Und ich habe bei mir festgestellt, es geht auch mal Motivation verloren. Ich habe dann einfach keinen Bock mehr, immer das Gleiche zu machen. Mhm. Und dann kann man sich auch was Neues suchen und das sollte man dann auch tun. Also sprich, als Selbstständiger, und das ist meine Message, sollte man immer top motiviert sein. Weil wenn das nicht mehr gegeben ist, dann kann ich meine Kunden nicht mehr begeistern und wenn ich Mitarbeitende habe, die auch nicht. Also ich brauche die volle Power und wenn ich sie nicht mehr spüre, dann muss ich sie wieder neu suchen. Das wäre mein Hinweis. Weiß nicht, Stefan, ob du das genauso siehst.
Sehe ich genauso. In Meinung ist der Solo-Selbstständige auch der Einzelsportler. Weil der Teamsportler kann sich immer auch mal einen Tag verstecken oder auch mal nicht 100% geben und die Mannschaft spielt trotzdem ohne ihn. Wenn ich aber Marathon laufen möchte oder Biathlon oder wir kennen die Einzelsportarten, Golf, Tennis, keine Ahnung, ja, muss ich halt eine Entscheidung treffen. Hier will ich mich morgens um 7 aus dem Bett, trainiere ich auch, wenn es regnet, reise ich auch um die Welt, um das und das zu machen, nehme ich Geld in die Hand, investiere in mich, ja oder nein. Da ist die intrinsische Motivation nochmal eine andere, nochmal auf einer, ich will nicht sagen auf einer höheren, aber auf einer anderen Ebene, weil ich halt für mich am Ende final verantwortlich bin. Absolut.
Ja, stimmt, du hast vollkommen recht, wie beim Einzelsportler. Ich würde noch den letzten Punkt beleuchten wollen, weil wir schon im Vorfeld festgestellt haben, der könnte auch spannend sein. Es ging um die Frage Taktik oder aus dem Bauch heraus, also improvisieren. Und jetzt habe ich ja vorhin gelernt, dass du Co-Trainer warst für Taktik und Strategie. Was ist nun der richtige Ansatz? Muss ich mich auf mein Gefühl verlassen oder muss ich das alles vorplanen? Was ist da die richtige Idee aus dem Sport übernommen fürs Business?
Der eben gerade schon erwähnte Jürgen Klopp hat in seiner neuesten Werbekampagne, die ich im Fernsehen jetzt mal gesehen habe, den wunderbaren Satz geprägt, geklaut von mir. Was sagt er so schön? Ein guter Coach braucht einen klaren Plan und die Fähigkeit, auch dann zu improvisieren. Und wie sowas sagt er mit seiner Vermögensberatung, pipapo. Und ich glaube, genau daran liegt die Kunst. Haben wir eine Grundidee, mit der wir quasi in den Kampf ziehen, mit der wir quasi in das Match, in den Wettbewerb gehen? Aber sind wir auch vorbereitet? Haben wir Szenarien im Kopf, sind wir gut genug darin, agil zu reagieren, flexibel zu reagieren, wenn halt irgendwas passiert, was außerhalb unserer Erwartungen war. Und schönes Beispiel, ja, Fußballmannschaft, nicht den Fußball, weil wir ihn so toll finden, aber weil er, ja, wenn ich halt nach 2 Minuten eine rote Karte bekomme, muss ich etwas ändern, sowohl in meiner Ausrichtung, als auch in der Spieleröffnung, als auch womöglich in der Aufstellung, da wird meistens ein Stürmer sofort runtergenommen und Verteidiger kommt dazu, also wie gut bin ich vorbereitet auf Situationen, die eigentlich nicht meiner Erwartung oder meinem Gusto entsprechen? Und deswegen geht es nur mit beidem. Eine Grundidee, einen Plan, wie ich erfolgreich sein möchte, den brauche ich. Aber wir wissen, dass wir in dynamischen, komplexen Welten hilft mir der Plan halt nicht weiter, weil der Plan wird sofort über den Haufen geworfen, wenn irgendwas kommt, was ich nicht geplant habe. Deswegen ist die Fähigkeit, sich darauf vorzubereiten, flexibel zu reagieren, ich sage nicht nur gleichermaßen wichtig, sondern noch wichtiger, um am Ende erfolgreich zu sein.
Wie findest du das dann, so Try and Error im Vergleich zum Plan? Also ist der Plan eher eine langfristige Sache oder ist es eher auch kurzgliedriger?
Der Plan gibt mir einen Rahmen, der Plan gibt mir Punkte, der gibt mir womöglich auch Meilensteine, der gibt mir eine Grundperiodisierung, der gibt mir eine Jahresplanung, der gibt mir Main Events an, okay, an die Dinge muss ich denken, ja, keine Ahnung. Wenn du dich selbstständig machen möchtest, gibt es mit Sicherheit zwischen 10 und 20 Punkte, die sind unerlässlich, an die muss ich denken. So, wenn ich die aber gebetsmühlenartig runterarbeite, habe ich immer noch kein Business-Erfolgsgarantie, weil unterwegs wahrscheinlich wieder andere Sachen kommen. Dann gibt es einen Wettbewerber, der macht genau das Gleiche wie ich. Dann wird das plötzlich untersagt. Dann kommt eine neue Software auf den Markt. Also wie gut bin ich, einer Idee nachzugehen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir mit dieser Ausrichtung erfolgreich sind. Aber immer meine Ohren, meine Sensoren, meine Augen am Markt zu haben und darauf zu reagieren, nee, keine gute Idee. Kann ich mal 4 Wochen ausprobieren, wunderbar. Aber auch den Mut zu haben, nee, das Angebot kommt im Markt überhaupt nicht an. Das war keine gute Idee. Weg von der Liste und wieder neu. Bestes Beispiel auf hohem Milliardenniveau, Amazon Fire mit dem Amazon-Telefon. Milliarden reingepackt in die Entwicklung. Ja, Telefon ist mit Sicherheit eine super Idee, kam im Markt überhaupt nicht an. Und nach keine Ahnung, wie viele Monate haben sie runtergenommen? Nach ganz wenigen Monaten, weil es nicht erfolgreich war. Klassisches Beispiel für ausprobieren, gucken, was passiert. Den Plan hatten sie, aber der Plan ging nicht auf. Also weg damit und invest in einen anderen Bereich rein.
Wie würdest denn du Menschen oder Business-Menschen oder Selbstständigen empfehlen, diesen Plan zu formulieren? Gibt es da irgendwie eine Art Template oder wie machst du das oder was ist dein Tipp da?
Da ist sich ja die Wissenschaft relativ einig, dass sehr wohl das Visualisieren von Plänen wahnsinnig hilfreich sein kann. Und damit arbeiten wir auch regelmäßig, dass man sich einfach ganz konkret Dinge vorstellt, Dinge auch verschriftlicht, wo möchte ich hin. Wir wissen natürlich, dass es keinen Sinn macht zu sagen, hey, ich möchte am Jahresende 120 Rechnungen geschrieben haben. Ob es dann 120 werden, ist eine andere Frage. Vielleicht werden es auch nur 80, wenn sie aber höher datiert waren, ist es sogar noch erfolgreicher. Also ich glaube schon, dass wir überlegen sollten, was möchte ich eigentlich erreichen? Möchte ich Olympiasieger werden? Möchte ich 120 Rechnungen schreiben? Möchte ich dieses Jahr den und den Umsatz machen? Ja, eine Grundidee, wo möchte ich hin, die brauche ich. Weil wenn ich die nicht habe, kann ich mein tagtägliches Business nicht danach ausrichten. Wir im Sport denken und leben sehr gerne mit diesen verschiedenen Arten von Zielen, mit diesen Erfolgszielen, wie eben gerade erwähnt. Ja, es gibt Erfolgsziele, ich möchte den Erfolg womöglich einfahren, aber die sind nichts wert ohne die runtergebrochenen Handlungsziele. Was sind die tagtäglichen Handlungen, die auf meinen Plan, auf meine Idee einzahlen, damit ich meine Ziele erreiche? Und da liegt der Hauptfokus drauf. Was kann ich jeden Tag tun, um auf das einzuzahlen, womit ich am Ende für mich meinen persönlich subjektiven Erfolg auch definieren kann?
So dass man dann im Sport, also in deinem speziellen Metier, in dem du dann ja Profi warst, oder jetzt bist du natürlich auch Profi, aber du weißt, was ich meine, als Profi-Trainer sozusagen, da hast du gesagt, Vorbereitung statt Plan, das hast du ganz am Anfang gesagt. Das fand ich einen coolen Gedanke. Das heißt also, ich brauche nicht den perfekten Plan, wenn die Mannschaft, das Team gut vorbereitet ist, und das kann man ja auch aufs Business transportieren. Ich gehe nicht mit einer Checkliste in den Kundentermin rein. Wenn ich mich insgesamt gut vorbereitet fühle, dann kann ich auf Eventualitäten reagieren.
Bestes Beispiel, das Sales-Gespräch. Ja, es gibt mit Sicherheit ganz kluge Sales-Leitfäden und die kann man auch runterbuttern. Und ich merke sofort, ob am Telefon mit mir jemand spricht, der neben sich oder der im Kopf bei sich einen klaren Sales-Gesprächsplan hat. Das merkst du einfach. Der geht nicht auf mich ein, der folgt irgendwelchen Stichpunkten. Und ich glaube, dass das Sales-Gespräch als Beispiel ein super Beispiel dafür ist, zu erkennen, wer sitzt mir da gegenüber. Wie reagiert der gerade auf mich? Wo ist der vorsichtig? Wo beißt sie womöglich an? Welche Fragen hat sie? Wie wirke ich auf die Thema Resonanz von vorhin? Da gibt es halt keinen perfekten Plan, weil jedes Gespräch anders verläuft, weil jedes Gespräch eine andere Energie, eine andere Synergie zwischen den beiden Beteiligten hervorruft. Und natürlich gibt es Eckdaten, an die ich denken muss. Formuliere ich mein Angebot? Wie ist meine Ansprache? Kann ich Bedenken ausmerzen? Natürlich gibt es die, aber wie ich die jongliere, wann die kommen, wann ich die einwerfe, hängt, glaube ich, sehr, sehr stark vom jeweiligen Gesprächsverlauf. Und das ist in jedem Mannschaftssportspiel genauso. Natürlich haben wir Prinzipien, die wir durchsetzen wollen, aber der Gegner spielt ja auch noch mit. Also geht es darum, zu welchem Zeitpunkt werfe ich was in den Ring? Woran glaube ich? Kann ich reagieren? Kann ich ein Spiel lesen? Kann ich ein Gespräch lesen? Oder labere ich meinen Kunden voll, der vor mir sitzt und nachher geht raus und sagt, Kermas, vielen Dank, aber ich habe gar nicht kapiert, was Sie eigentlich von mir wollen. Das ist doch die Kunst.
Das ist eine sehr schöne Metapher und eine sehr schöne Brücke zu diesem Verkaufsgespräch. Und du hast vollkommen recht, ich würde fast noch eins draufsetzen. Wenn jemand Schwierigkeiten hat mit Verkaufen und dann Sales-Training macht, dann glaube ich, hat er hinterher noch mehr Schwierigkeiten. Genau aus dem Grund. Weil dann hat er nicht nur die Schwierigkeit, sondern auch noch diese ewig langen Checklisten, was er jetzt alles machen muss und zieht gar nicht mehr durch. Das wird immer schwieriger. Da würde ich wirklich sagen, alles zur Seite legen, Mensch sein und, was du gerade gesagt hast, den anderen lesen und in Resonanz gehen. Mehr braucht es nicht. Weil dann entsteht ein Gespräch, was dann einfach ist, was viele versprechen von den Sales-Coaches und Profis. Einige lehren das ja auch, aber das sind keine Techniken. Das ist einfach eine ganz normale Kommunikation, wo ich auf den anderen höre, den anderen beobachte und darauf reagiere, versuche in Resonanz zu gehen. Und dann brauche ich nicht so viel Technik. Ich glaube, ab und zu mal ist die Technik kontraproduktiv, weil dann die Leute, die eh schon gestresst sind vom Verkaufsgespräch, auch noch von der Technik gestresst sind. Das ist meine Vermutung.
Und viel wichtiger sind die Fragen, die du in der wunderbaren Einführungsepisode zu deinem Podcast hier gemacht hast, die ich mir angehört habe im Vorfeld, nämlich sind die Antworten oder sind die Fragen klar? Was ist mein Produkt? Wer ist meine Zielgruppe? Wem helfe ich? Welche Probleme löse ich? Was habe ich im Petto, was andere nicht können? Was ist mein USP? Die Botschaften müssen sitzen. Die müssen klar sein. Ja. Und dann kann ich zum richtigen Zeitpunkt auch mit Sicherheit verstehen oder die richtige Frage mal einwerfen. Aber bin ich bei mir selber? Kenne ich selber mich und mein Angebot so gut? Kann ich auf meine Stärken vertrauen? Weiß Bayern München genau, was sie spielen wollen? Dann kann Freiburg noch 8-mal die Taktik ändern. Wenn Bayern weiß und glaubt, woran sie spielen, weil sie die und die Fähigkeiten haben, die und die Spieler haben, dann werden sie das Ding auch durchbringen. Die haben auch keinen genauen Plan über 90 Minuten, wann sie was machen, weil sie es gar nicht wissen. Und so ist das im Verkaufsgespräch genauso. Bleib bei dir, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Was kann ich gut? Worauf reagiere ich? Was will der Markt von mir? Wie ist der Kontext zwischen uns beiden heute hier? Das sind Kernfragen, die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, total erhöhen, dass am Ende was Gutes daraus kommt.
Ja, das ist auch eine sehr coole Metapher, die ich gerne mal auf den Sport transportieren möchte, nach einer Beobachtung, die ich hatte, auch mit dem Trainer. Letzter Punkt, Stefan. Und zwar, ich habe eine Idee, was ich verkaufen möchte. Ich bin gut positioniert, ich habe ein klares Produkt definiert, ich habe den Mehrwert rausgearbeitet, ich weiß das alles. Da bin ich ganz bei dir, das muss sitzen. Jetzt findet das Verkaufsgespräch statt und ich bekomme mit, der Kunde, der beißt irgendwie nicht an, aber der will irgendwie was anderes. So, und jetzt passe ich sozusagen mein Gespräch an. Das heißt, am Ende verkaufe ich nicht das, was ich wollte, sondern verkaufe das, was der Kunde wollte, was anderes sein könnte. Also jetzt mal in dieser Metapher muss es ja nicht unbedingt schlecht sein. Aber was ich hinaus wollte, Sport wieder. Ich habe einen Trainer erlebt, mit dem ich mich unterhalten habe, den hatte ich den Eindruck, der hat sich nur auf den Trainer, der hat sich nur auf den Gegner eingestellt. Also dessen Hauptfokus war, den Gegner zu verhindern. Und ich habe das immer schwierig empfunden. Ich habe immer den Eindruck, es ist doch besser, sein Spiel spielen zu wollen. Das ist die Frage, Stefan. Sollte ich versuchen, mein Spiel zu spielen? Sollte ich versuchen, das Spiel des Gegners oder des Partners zu spielen im Verkaufsgespräch? Wie ist da die richtige Idee?
Die eigenen Stärken durchsetzen und die Hauptstärken des Gegners eliminieren, die mir wehtun könnten.
Das ist im Sport die richtige Idee.
Und die richtige, weiß ich nicht. Das ist eine Idee, mit der ich immer gelebt habe. Ja, das merkt ja auch deine Mannschaft. Wenn du in deiner Mannschaftsbesprechung, in der Videovorbereitung die ganze Zeit über den Gegner sprichst, was die alles so toll machen und hier und da. Nein, also ne, Stärken ist ja auch alt, aber kennen wir. Also Stärken. Was können wir eigentlich gut? Was sind unsere Prinzipien, die wir heute durchsetzen oder einbringen und durchsetzen wollen? Natürlich, hey Freunde, aber 3 Punkte. Der Gegner macht das und das gut. Und darauf reagieren wir mit. Hier schieben wir, den schneiden wir ab. Den wollen wir rausnehmen und das müssen wir besser verteidigen. Und dann fühlt sich die Mannschaft ja auch gut, weil sie selber weiß, wie ihre eigenen Werkzeuge aussehen, um ihr Spiel durchzudrücken und sie trotzdem vorbereitet sind auf das, was vom Gegner kommt, aber sie auch Antworten haben, wie sie darauf reagieren können. Und das ist natürlich in jedem Gespräch auch wieder so, bin ich halbwegs vorbereitet, welche Einwände können denn kommen von meinem Kunden? Was könnte ihm denn nicht schmecken? Könnte ihm der Preis nicht schmecken? Könnte ihm die Überschrift nicht schmecken? Könnte ihm die Zielformulierung nicht schmecken? Ja? Worauf muss ich vorbereitet sein? Ist das ein guter Verhandler? Kann ich da irgendwie antizipieren? So, darum geht es. Aber am Ende, du willst eine Zahl hören vielleicht, keine Ahnung, 70, 30, 80, 20. Was machen wir? wo liegen unsere Fähigkeiten heute, aber natürlich, ich weiß, was kommt und bin darauf entsprechend vorbereitet.
Ja, klingt für mich sehr schlüssig. Also heißt, zuerst mal ist die Idee, die eigenen Stärken auszuspielen und versuchen, andere Argumente ein Stück weit, ich sag's mal, wegzuargumentieren. Das wäre sozusagen im Gespräch die Idee. Aber natürlich kann man nicht 100% seiner Idee durchdrücken, aber vielleicht 70-80%, um bei diesem Zahlenbeispiel zu bleiben.
Bitte nicht. Auf jeden Fall reagieren. Entweder, weil ich es vorher schon weiß und das auch trainiert habe, weil ich Szenarien durchlaufen habe, mit denen ich rechnen kann, die ich dann einbringe, oder weil ich situativ mutig flexibel bin und darauf reagieren kann, wenn es dann im Gespräch auf mich zukommt. Ganz genau.
Ja, super. Ja, Stefan, dann sind wir nach einem sehr intensiven Podcast am Ende unserer Zeit. Also wir haben jetzt schon 2 Episoden draus gemacht, die die Zuhörerinnen und Hörer schon gehört haben. Aber jetzt zum Abschluss dieser 2. Episode. Wie kommt man an dich hin? Was sind deine Angebote? Wie kannst du denn den Zuhörerinnen gegebenenfalls und den Zuhörern weiterhelfen?
An mich kommt man hin, indem man mich googelt oder mich bei LinkedIn auch findet, ganz klassisch unter Stefan Kermers. Und ich habe so einen Dreiklang für mich immer, den ich sehr, sehr spannend finde, nämlich der Dreiklang, der immer das Individuum betrifft, der das Team betrifft, aber auch der die Organisation betrifft und immer mit der Kernfrage, was kann ich, was müssen wir tun, um unsere Performance womöglich zu erhöhen? Müssen wir an den Strukturen schrubben? Müssen wir an Kommunikationsmitteln schrubben? Müssen wir an der Ausrichtung was verändern? Müssen wir was im Miteinander verändern? Also diesen Dreiklang halte ich überall für elementar wichtig. Einige sagen ich, du, wir, oder andere sagen halt Team, Organisation und persönlich. Ja, in diesem Dreiklang fühle ich mich sehr, sehr wohl, was natürlich auf allen 3 Ebenen Möglichkeiten gibt, Dinge anzupassen, Dinge zu verändern, wenn die Menschen spüren, hey, irgendwo hakt es hier, irgendwo liegt da Sand im Getriebe, wir kommen irgendwie nicht in die Zusammenarbeit, in die Performance, die wir gerne hätten. Woran es dann liegt, wissen wir natürlich im Vorfeld überhaupt nicht und dafür gibt es dann verschiedene Methoden, da mal reinzugucken, aber in diesem Dreiklang fühle ich mich wohl und da stehe ich jedem, der möchte, jeder und jedem gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Ja, also ich werde es auch nochmal verlinken. Ich denke, die Olympiasiege als Co-Trainer sind ja auch eine Referenz für deine strategisch-taktischen Themen. Und für mich wäre auch eine Top-Referenz Platz 4 in der Welt zu sein, auch wenn es dein Verband nicht so gesehen hat, Stefan. Ich finde, es ist eine Top-Referenz, weil man als Bundestrainer agiert hat und das Team auf Platz 4 weltweit gebracht hat. Dann würde ich immer noch sagen, der Stefan ist allererste Wahl.
Vielen Dank für die Blumen zum Abschluss, lieber Heiko.
Ja, dann wünsche ich dir noch einen guten Abend. Alles Gute.
Ich dir auch und vielen Dank und viele Grüße in die Podcast-Welt.